Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute war aufgeräumt Jugendamt. Zu Gast Katrin.
Ja, ich finde das total cool, dass du heute hier bist. Und du kommst zu meiner Premiere, denn für alle, die es noch nicht wissen, ab jetzt, nach circa einem Jahr Podcast nur hören, gibt es jetzt auch meinen Podcast Aufgeräumt mit Sehen. Und ja, da möchte ich dich herzlich zu begrüßen. Ich freue mich, dass du dich auf dieses Experiment einlässt. Ich bin heute mindestens so aufgeregt wie du.
Ja.
Aber stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Katrin Schwandner. Ich arbeite im Kinderdorf als Erziehungsleitung. Hab da auch mein duales Studium gemacht und war dann mal kurz im Jugendamt für 2 Jahre und bin dann zurückgekommen.
Ja, also erst Praktikum, ja, dann uns fremd gegangen mit dem Kinderdorf.
Richtig.
Ins Jugendamt, dann zurück zum Kinderdorf. Und jetzt erklär mal kurz, EL, Erziehungsleitung, was sind da so deine Aufgaben?
Also ich bin im Moment für 5 Häuser zuständig, sitze einmal im Monat mit denen für die Teams zusammen, wo wir einfach so überlegen, was brauchen die Kinder gerade, wie ist der weitere Weg. Bin natürlich dann auch für meine Gruppenleitung und Kinderdorfmütter zuständig, wie es denen geht, was im Haus so passiert, was mit den Mitarbeitern ist.
Und hast auch mit dem Jugendamt zu tun.
Richtig, ja klar.
Und dann leite ich mal kurz über zu unserem Thema. Mhm. Warum habe ich dich eingeladen? Woher kennen wir uns? Also wir kennen uns natürlich aus dem Kinderdorf. Ja. Ich kenne dich schon, seit du Praktikum gemacht hast, aber eher von Weitem. Dann warst du auch Gruppenleitung zwischendurch.
Ja.
Also hast auch so ein bisschen an der Basic gearbeitet, sag ich mal. Aber warum ich dich eigentlich hauptsächlich eingeladen habe, ist eigentlich deine kurze Zeit, wenn es auch nur 2 Jahre war, im Jugendamt. Und eben auch, was du jetzt mit dem Jugendamt zu tun hast und wie deine Erfahrungen jetzt so sind.
Ja.
Weil ich so ein bisschen die These aufstelle, eigentlich habe ich mir immer so vorgestellt, sitzen wir ja im gleichen Boot mit dem Jugendamt. Und jetzt werde ich ein bisschen rebellisch. Und ich habe das Gefühl, haben wir überhaupt noch den gleichen Kompass?
Mhm.
Das so als Thema, als Fragestellung in den Raum gestellt. Ja, aber um jetzt einfach mal so ein bisschen reinzufinden, weil auch ich ja eigentlich Jugendamt nur von den Hilfeplangesprächen, die wir ja alle halbe Jahre führen für jedes Kind, wo man zusammensitzt, die Arbeit kenne. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch nicht so wirklich die Vorstellung, was läuft im Jugendamt, was hat man da alles zu tun. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen aus deiner Zeit? Was sind so Aufgaben? Was stand da an?
Ja, also Aufgaben sind, natürlich hast du die HZE-Fälle, wo du halt hinfährst und, also Hilfe zur Erziehung.
Hilfe zur Erziehung, das, genau, heißt wo?
Das sind die Kinder, die stationär untergebracht sind.
Okay.
Oder auch ambulante Familienhilfen, wo du dann halt 2-mal im Jahr das HPG führst. Du hast aber gleichzeitig auch Trennungs- und Scheidungsberatungen, Gerichtsfälle und dazu kommen dann noch die Kindeswohlgefährdungsmeldungen, für die du keine Akten hast. Also wenn eine Kindeswohlgefährdung kommt, dann musst du das überprüfen. Oft sind das auch Fälle, die schon bekannt sind, aber oft sind es auch Fälle, die du noch gar nicht kennst.
Okay, da muss ich jetzt direkt mal nachfragen.
Ja.
Kindeswohlgefährdungsfälle. Das heißt, da kommt ein Anruf und jemand ruft an und sagt, in der Wohnung habe ich gesehen, sieht es furchtbar aus und da hören Schreie aus der Wohnung.
Genau.
Oder so muss man es vorstellen.
So stellst du dir das vor, dann berätst du dich mit deinem Team im Jugendamt, welche Maßnahme jetzt die geeignete ist. Du musst jede Meldung überprüfen, auch wenn du denkst, hört sich jetzt eher nach einem Nachbarn an, der Rache will.
Oh, okay.
Gibt's auch. Trotzdem musst du das prüfen, weil das Kindeswohl steht hier einfach an oberster Stelle. Und dann lädst du entweder die Eltern ein, je nachdem, was das für eine Meldung ist, oder du fährst halt mit einer Kollegin hin.
Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist jetzt wirklich so eine Meldung, Schläge, Prügel, Schreien, kooperiert ihr dann oder das Jugendamt dann mit der Polizei oder geht man da alleine rein? Oder?
Also erstmal gehst du alleine rein mit einer Kollegin und guckst dir das an. Wenn die Eltern natürlich gar nicht bereit sind, dich reinzulassen oder zu kooperieren, dann schaltest du das Gericht ein und eventuell auch die Polizei.
Okay, gut. Das sind dann jetzt eher die krasseren Fälle, sage ich jetzt mal.
Ja.
Dann hast du gesagt, ambulante Familienhilfe. Mhm. Was ist da so die Aufgabe vom Jugendamt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Hilfestörung. Ne? Also das ist wie bei uns im stationären Bereich. Wenn ich eine Familie habe, die entweder selber sagt, wir brauchen Hilfe, oder wo ich als Jugendamt sage, das läuft nicht ganz so optimal, bitte nehmen Sie Hilfe an, dann müssen die einen Antrag stellen. Dann kommt da eine sozialpädagogische Familienhilfe zum Beispiel rein mit, weiß ich nicht, unterschiedlich viel Stunden in der Woche, die dann bestimmte Aufträge erfüllt, wie zum Beispiel Haushaltsführung einüben oder Konsequenz erlernen für die Eltern. Und dann sitzen wir halt jedes halbe Jahr zusammen und gucken, gibt's neue Ziele, sind die Ziele erreicht? Oder die haben einen Kontrollauftrag, gerade so bei kleineren Kindern, wo dann gewogen werden muss, nimmt das Baby genug zu oder geht's dem Baby gut? Mit denen bist du dann auch mehr im Austausch, wenn es um Kontrollauftrag geht, weil die dann ja quasi die Aufgabe übernehmen, das Kindeswohl sicherzustellen.
Okay, und hat man dann als, ich sag mal, das heißt ja ASD-Mitarbeiter, Allgemeiner Sozialer Dienst, mehr Kommunikation mit den Stellen, die die Hilfe leisten? Oder ist man im Jugendamt, gerade jetzt bei den Familien, wenn die sich ans Jugendamt wenden, wenn ich mir das jetzt vorstelle als junge Familie oder alleinstehende Mutter, alleinstehender Vater, auch eng im Kontakt mit den, ja, ihr sagt, glaube ich, Klienten, ne? Mit den Kunden, Klienten, Familien.
Also wenn die Hilfe annehmen, dann ist man schon mehr im Kontakt mit der Hilfe, die eingesetzt ist, weil die dann ja quasi an der Basis arbeiten und mit den Familien arbeiten. Wenn das natürlich eine Familie ist, wo das Jugendamt sagt, da läuft's nicht ganz so gut, die wollen aber keine Hilfe, dann bist du natürlich mit den Familien im Kontakt.
Okay, also das gibt's auch, dass dann das Jugendamt selber im Prinzip diese Kontrolle mehr oder weniger übernimmt,
genau.
Begleitend zur Seite steht und immer wieder guckt, geht's noch oder geht's auch vielleicht nicht mehr.
Ja.
Und dann vor Gericht, das heißt so, wenn dann das Jugendamt feststellt, es geht gar nicht mehr, wir wollen eine stationäre Hilfe einbauen, dann...
Auch. Also es gibt auch Verfahren, wo Eltern sich um Sorgerecht streiten oder um Besuchskontakte streiten. Und da wird das Jugendamt immer, also bekomme ich ein Schreiben und muss Stellung dazu nehmen. Das heißt, ich muss natürlich dann auch die Eltern kennenlernen, das Kind kennenlernen und dann Stellung beziehen.
Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Also Jugendamt geht dann auch bei Scheidungsfällen, wo manchmal ja der Krieg der Eltern über die Kinder geht, da rein. Um dann vor Gericht zu sagen, was ist Kindeswohl, schätze ich jetzt mal. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, um Stellung zu beziehen, macht es Sinn, die Teilbereiche des Sorgerechts dem einen Elternteil zu entziehen und dem anderen zu geben.
Ah, okay. Also wenn es um Sorgerechtsentzug oder...
Genau. Oder auch Besuchskontakte. Ne? Was macht Sinn für das Kind? Gleichzeitig gibt es auch immer einen Verfahrensbeistand. Der ist quasi der Anwalt vom Kind und guckt, was möchte das Kind und vertritt das Kind in diesem Gerichtsverfahren.
Ah, okay. Also eine ganz... schöne, breite, aufgestellte, viel Bürokratie, denke ich auch, Sache, da tätig zu sein. Jetzt komme ich noch mal ein bisschen zurück zur Jugendhilfe. Wenn du so Pi mal Daumen, wie viel Prozent deiner Arbeit damals im Jugendamt war, sag ich mal, Begleitung der Jugendhilfe, also von stationär untergebrachten Kindern, und wie viel Raum deiner Arbeitszeit plus minus nahm der Rest ein? Kannst du das so ein bisschen abschätzen?
Boah, das ist ganz schwierig. Ich würde jetzt mal sagen 60-40, also 60% Begleitung der Hilfen und 40% der Rest.
Das ist okay.
Ja, so ungefähr.
Und hast du noch im Kopf, wie viele Fälle hat man da so als Mitarbeiter im Jugendamt?
Also es gibt eine Richtlinie. Eigentlich sollte ein Vollzeitmitarbeiter 30 Fälle Hilfe zur Erziehung haben. Das entspricht natürlich nicht der Realität, weil da einfach viele Stellen nicht besetzt sind. Wir hatten am Ende um die 100. Und dazu kommen dann natürlich noch die Meldungen, die nicht aktenkundig sind, weil du erst beim dritten Kontakt eine Akte anlegst. Und dann zählen die als Fall.
Sprich, man hat 100 feste Fälle... Im schlimmsten Fall oder im schlechtesten Fall, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Es gibt bestimmt auch mehr.
Also du sagst, ist noch lange nicht die Spitze.
Mm-mm.
Und da kommen wir jetzt ein bisschen, glaube ich, zu meinem Thema zurück, warum ich das Thema überhaupt so angesprochen habe. Ganz bestimmt nicht eben, um über das Jugendamt zu schimpfen, das tun sie in der Öffentlichkeit schon genug. Da, denke ich, sind wir in einem Boot. Genauso wie wir Erzieher ja alle grausam sind und in Heimen die armen Kinder, also wer entzahlen muss, ist ganz schlimm.
Ja.
Genauso schlimm laufen natürlich die Jugendamtsmitarbeiter, hast du bestimmt auch gemacht, durch die Stadt gelaufen. Und welche Kinder können wir jetzt?
Ja.
Ist jetzt ein bisschen
genau
böse,
so läuft
will ich gar nicht so böse sagen. Aber es ist ja so ein bisschen, der Ruf ist ja einfach dahin.
Schlecht,
Und deswegen will ich auch im Gegenteil überhaupt nicht schlecht reden. Aber es geht ja auch um Fakten.
Mhm.
Und wenn ich jetzt so zurückgucke auf die vielen Jahre, die ich mit dem Jugendamt ja auch arbeite, indem wir im Prinzip ja auch Anfragen vom Jugendamt bekommen, die geben uns die Beschreibungen, was ist mit den Kindern, was bräuchten die nach Einschätzung des Jugendamtes und dann eben die Hilfe, wie du so schön sagst, begleiten, dass ich so, ja, ich sag jetzt mal so, das Gefühl habe, es ist immer weniger, wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel, sondern ich erlebe nicht alle, um Gottes Willen, aber immer mehr Hilfepläne, also Gespräche, als Kampf um Geld, als Kampf um Stunden. Die Kinder und wie die sich entwickeln, also wenn du sagst, es geht um eine Begutachtung, ist es noch gut, wo sie sind und was brauchen die, spielt kaum noch eine Rolle. Ist das jetzt sehr subjektiv und böse von mir oder wie hast du das erlebt oder wie erklärst du dir das?
Also es ist schon so, dass du als Mitarbeiter am ASD schnell auch an Kapazitätsgrenzen kommst. Ne? Da ist eine hohe Fluktuation, dann sind oft viele Stellen nicht besetzt. Das heißt, du hast immer mehr und mehr Fälle. Bei uns war es dann auch irgendwann so, dass wir nicht mehr zweimal im Jahr, sondern nur noch einmal im Jahr Hilfeplangespräche geführt haben, weil es einfach gar nicht anders ging. Es geht natürlich auch viel um Geld. Das ist so. Ich muss als ASD-Mitarbeiter, wenn ich zurückkomme und sage so, der braucht jetzt 10 Fachleistungsstunden in der Woche, muss ich da sitzen, das vor meinem Team rechtfertigen und je nachdem, wie hoch der Tagessatz ist und wie hoch die zusätzliche Hilfe, geht das nicht nur durch mein Team, sondern noch durch ein höheres Team. Und da muss ich natürlich gut gucken und begründen können, warum braucht derjenige das? Und die Entscheidung treffe ich aber nicht. Das macht es halt so schwierig, weil dann kann ich das noch so gut finden, was du als Idee hast. Und wenn aber irgendjemand, mit dem ich dann teilweise auch gar keinen persönlichen Kontakt habe, sagt, nee, das ist zu teuer, dann ist das zu teuer.
Das heißt, im Prinzip, wenn du bist als, ich sag jetzt mal, als Jugendamts-ASD-Mitarbeiter, aufgrund deiner vielen Fallzahl, kommst du teilweise, hast du gerade gesagt, sogar nur einmal im Jahr in eine Einrichtung rein. Dann setzt man sich zusammen und redet dann über die Entwicklung des Kindes. Und ich setze jetzt mal voraus, auch da wird bestimmt auch der eine oder andere Sachen und Arbeiten nicht gut machen, um Gottes Willen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, alle sind gewillt, das besonders gut zu machen.
Ja.
Das heißt, die von der Gruppe, also von der stationären Jugendhilfe als Erzieherin kommt oder Pädagogin, Sozialpädagogin, was sie auch immer ist, und vorstellen, sagt, hier, ne, da und da kommen meine Grenzen, die und die Hilfe wäre einfach super, damit das Kind weiterkommt. Erzähle ich dir, dann kann es selbst sein, du als ASD sagst, ja, das sehe ich jetzt auch so und muss das ja entscheiden aufgrund von einem Bericht und von einem Besuch. Ich sag jetzt mal, alle halbe Jahre. Ja. Ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Wo ich ja schon denke, wie kann man das überhaupt beurteilen? Es ist ja eigentlich gar nicht möglich, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und dann musst du das dann noch wieder jemanden vorstellen, der noch weiter weg ist.
Ja.
Ist es nicht ein krankes System dann auch?
Ja, also du kommst häufig an Grenzen des Systems als ASD-Mitarbeiter. Das ist einfach so, weil es natürlich um Geld geht, das ist nicht endlos da. Wobei mittlerweile ja auch viele Jugendämter dazu übergehen zu sagen, wir bezahlen auch ganz, ganz viel, wenn es hilft.
Okay. Hatte ich noch nicht, aber wäre ja gut. Nein, ich will ja gar nicht Böses unterstellen. Ja. Aber ich komme noch mal zurück. Du kamst dann, also alle halbe Jahre zu einem Gespräch, du hast 100 Fälle. Ist es überhaupt dann möglich, sowas wie einen etwas engeren Kontakt oder eine Verbindung oder auch so eine Erinnerung zu haben? Weil es geht ja um eine Prozessbegleitung.
Also eine Erinnerung hast du schon, wenn du die Fälle schon länger hast. Wenn da jetzt natürlich der Bezirk von jemand anderem zukommt, der halt gekündigt hat, dann kannst du dich auch nicht erinnern. Dann guckst du dir vorher, wenn du es zeitlich schaffst, einmal die Akte durch. Gerade die Fälle, die dann nicht so gut laufen, mit denen hast du natürlich engeren Kontakt. Und die, wo es gut läuft, da fährst du dann halt einmal im Jahr hin. Das ist so. Weil dazu kommt dann ja auch noch, dann hast du ein Hilfeplangespräch geplant. Und dann kommt Nacht-A-Meldung und du stehst da, musst dann aber dringend los, musst das HPG absagen. Und bis du dann einen neuen Termin hast, sind auch nochmal 2 Monate um.
Erklär nochmal, eben 8a-Meldung ist so eine Notfallmeldung, ne? Das, wo du sofort raus musst. Also wenn ich das so höre, verstehe ich einiges mehr.
Ja.
Ich gebe zu, ich schimpfe letzte Zeit sehr oft über, nicht persönlich über Einzelne, aber über den ASD, übers Jugendamt.
Ja.
Weil ich sitze halt da, habe meine, in Anführungsstrichen, meine Kinder im Gepäck, wo ich ja was für erreichen möchte und denke dann manchmal, was passiert hier? Also es interessiert ja gar keinen mehr wirklich die Berichte. Dann, ich meine, ich schreibe auch wirklich langatmig, dass ich die etwas kürzer fassen kann. Die Kritik kann ich gut annehmen. Aber jetzt schreibe ich die Berichte kürzer und ich habe noch, dann kommt der ASD-Mitarbeiter, also vom Jugendamt, und fängt an, wenn er da sitzt, erst nochmal schnell eben zu lesen, zu überfliegen. Und ich sage so, es hat für mich auch so einen Beiklang von nicht wertschätzen der Arbeit, sag ich mal, oder auch, wenn ich mir die Kinder, Jugendlichen, wenn die älter sind, nehmen die ja auch teilweise ja auch komplett am ganzen Gespräch. Also wo ich mich dann schon eher mit denen in einem Boot fühle, also ich habe da bei meinen Jugendlichen halt erlebt, die dann teilweise auch gar keinen Bock mehr darauf hatten. Also die hatten nicht das Gefühl, was es ja eigentlich sein soll, da ist jetzt jemand, der guckt und guckt auch, dass es mir gut geht und ist für mein Wohlergehen da und auch ein bisschen Kontrollinstanz ist ja schon auch dabei zu gucken, was machen die denn da in der Jugendhilfe, also in der Einrichtung, sondern es eher wie so ein immer wieder Vorführen wird.
Also ich verstehe das Gefühl auch, ne, dass man da sitzt und ich erlebe das ja auch, wenn man da dann sitzt und dann wird schnell der Bericht überflogen und auf der anderen Seite sehen wir da häufig, glaube ich, auch nicht, was dahinter steckt, also welche Belastungen die ASD-Mitarbeiter haben, die ist nun mal da, das wird nicht weniger und ich unterstelle dann immer, dass die bestimmt vorhatten, den Bericht zu lesen, aber dass, keine Ahnung, eine Acht-A-Meldung kam, irgendein Gerichtstermin dazwischen geschoben wurde, da hat man ja auch relativ wenig Einfluss drauf. Und dann kommt man auch selber in eine doofe Situation. Also mir ist das auch passiert, dass ich dann in einem HPG saß, ohne vorher den Bericht gelesen zu haben. Das ist ein super doofes Gefühl, weil du natürlich merkst, die anderen werden wütend, verständlicherweise. Und du dir denkst, ja, also ich wüsste nicht, wann ich es hätte machen sollen.
Aber wenn du das so schilderst, ich meine, ich finde das unfassbar. Wir leben in Deutschland. Also ich lebe ja nicht in irgendeinem Land, wo Kindeswohl egal ist oder wo die Kassen wirklich leer sind. Ja, wir schimpfen immer, Kassen sind leer, aber das ist aber in Deutschland relativ. Also da wird doch am falschen Ende gespart oder bin ich jetzt im falschen Film?
Es kann gibt doch keine nicht Leute. Also es ist ja nicht so, dass die Stellen nicht ausgeschrieben sind, aber es gibt halt immer weniger Leute, die da hinwollen und die da auch lange bleiben.
Jetzt komme ich von früher. Ich meine, du bist ein junger Spund, ich bin schon mal älter. Es war aber ja mal, also ich weiß nicht, es war ja mal anders. Also für dich hört sich jetzt vielleicht an wie Märchen aus Tausend und einer Nacht. Aber als ich vor, ich sag jetzt mal 25, 26 Jahren angefangen habe und davor war ich auch als Erzieherin noch in einer Kinderdorffamilie tätig. Also die Anzahl der Gespräche hat sich jetzt nicht vermehrt. Und ich weiß noch, da war es vielleicht auch andersrum, manchmal ein bisschen so, man ist zum HPG gegangen, also zum Hilfewerngespräch und hat eigentlich nur erzählt, wie toll seine eigenen Kinder sind. Also das war damals noch eine ganz andere Welt. Man hat eigentlich pädagogische Schwerpunkte gar nicht so rausgestellt. Aber was auf jeden Fall anders war, es ging um die Kinder. Man hat erzählt, was ist gerade im Alltag, mag vielleicht eben an der einen oder anderen Stelle auch nicht ganz so fachlich gewesen sein und dass man da auch raffen konnte und ein bisschen mehr so auf den Punkt und was brauchen wir denn jetzt und da fachlicher werden muss, finde ich eine sehr positive Entwicklung. Ich habe das ja auch alles mitbekommen mit Qualitätsmanagement. Man geht in den Austausch. Wie können Abläufe auch standardisiert werden, damit sie sich vereinfachen? Und fand ich eine ganze Zeit lang eine super Entwicklung. Aber da habe ich auch immer noch erlebt, auch der ASD-Mitarbeiter hatte eine Idee von dem Kind. Und wenn die dann reinkamen, manchmal war ja, dass sie erst mal alleine unter Fachleuten gesprochen hat, die Kinder oder Jugendlichen kamen dazu, so dann auch so sagen, boah, Mensch, hast du dich verändert oder hast die Haare gefärbt oder. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es heute einem auffällt. Und es war ein persönlicherer Bezug. Und man hat über viele, viele Zeiten und lange Zeiten mit dem gleichen ASD-Mitarbeiter zusammengearbeitet, was ja dann einklingt in dem, was du sagst, dass du die Erfahrung gemacht hast, es waren ständig Wechsel, ständig haben welche gekündigt. Ich sage jetzt mal ganz blöd, ich meine, weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber vielleicht hast du Ideen dazu, wie konnte das passieren? Was ist passiert?
Also ich kenne die Zahlen nicht, aber ich glaube schon, dass die Fälle einfach zunehmen. Ich glaube auch, dass die stationären Plätze deutlich mehr geworden sind, die es gibt und dass dadurch natürlich einfach zu wenig Personal da ist. Also wenn alles immer mehr wird und das Personal bleibt gleich, das kann ja nicht funktionieren.
Und ich weiß jetzt nicht, wurde das im Jugendamt, ich meine, jetzt warst du nur 2 Jahre da, diskutiert, thematisiert? Gibt es da politisch auch, ich meine, im Prinzip, das kommt mir ja sehr bekannt vor, ich habe ja Angst, wo geht das mit der Jugendhilfe hin, weil ich sehe da ja gleiche Tendenzen und irgendwann werden wir schlechte Arbeit leisten. Arbeit finde ich immer so ein blödes Wort, aber es ist ja unsere Arbeit. Einfach schlechte Unterbringungsmöglichkeiten für unsere Kinder haben und das, was über Jahre erkämpft worden ist, wir schlafen nicht mehr in Schlafsäle und es ist eine Versorgung, jetzt sehr schwarz-weiß, da bewegen wir uns drauf zu, weil wenn ich keine Leute habe, die die Ausbildung gut haben, die gut einarbeitet werden, die wechseln auch noch ständig, ja, wie soll dann eine gute pädagogische Arbeit möglich sein? Ich habe das Gefühl, wenn du so erzählst beim Jugendamt, die sind uns noch voraus anscheinend, da ist es jetzt schon so schlimm. Hat da auch Politik versagt? Hat man das nicht absehen können?
Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Ich weiß es nicht. Also politisch bin ich da jetzt auch nicht so involviert. Es gab ja schon auch Versuche. Also ich kann mich noch an die Schleckerschließungen erinnern, die dann irgendwie alle zu Erziehern umgeschult werden sollten, weil aufgefallen ist, dass zu wenig Erzieher da sind.
Okay, Schlecker zu, kann ich mich erinnern. Das ist an mir vorbei. Echt? Okay. Also, das habe ich verpennt. Die sollten alle...
Sollten viele,
ob im Einzelhandel oder bei uns, genau. Ist doch fast das Gleiche.
Ja, okay. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle da was verpasst wurde. Ich glaube aber schon, dass die Rahmenbedingungen gerade im allgemeinen sozialen Dienst deutlich verbessert werden könnten. Damit die Leute auch bleiben.
Gut, du sagst jetzt könnten. Erzähl uns mal, was sind deine Ideen dazu? Was müsste oder könnte man auch verändern?
Die Einarbeitung. Also ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass man da so ein bisschen reingeworfen wird und dann mach mal. Ich hatte dann den Vorteil, ich habe ein duales Studium gemacht. Ich war im Kinderdorf, das heißt, ich kannte schon ein bisschen was.
Du warst zumindest schon mal angefixt.
Angefixt.
Böses Wort, aber angefixt für Jugendhilfe. Was heißt das eigentlich genau?
Ja, und auch so ein bisschen die Idee von, was macht das Jugendamt, was ist die Aufgabe? Und Leute, die einfach direkt von der Uni kommen, ohne irgendwelche praktischen Erfahrungen, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also dann sitzt du da, bekommst 60 Fälle hingelegt, hier bitteschön. Und dann läufst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mit. Das ist ja auch von Stadt zu Stadt dann unterschiedlich. Es gibt bestimmt auch Städte mit ganz tollen Einarbeitungskonzepten. Und dann hast du... Also ich hatte das Glück, gute Kollegen zu haben. Wenn du die aber nicht hast, dann guckst du, glaube ich, auch ganz schön blöd. Und ja, so verschiedene Rahmenbedingungen. Also du machst da ja irgendwie alles und es kommen immer noch mehr Fälle dazu. Aber es ist halt relativ wenig... an Unterstützung da. Es gab dann so eine Supervision alle 3 Monate, wo man dann mal hin
alle
ist.
Alle 3 Monate.
Mhm. Genau, und dann auch mit Leuten, die du gar nicht kanntest, da saßt. Okay. Und versucht hast, eine Fallsupervision zu machen. Aber was das mit einem selber macht, wenn man irgendwie in Wohnungen geht, da Kinder in Obhut nehmen muss oder halt in Trennungs- und Scheidungsberatungen sitzt und eigentlich ja gar nicht weiß, was ist da passiert. Und man wird... eigentlich von allen Seiten angeschrien und sitzt da und denkt, ja, okay. Dass das so ein bisschen abgefangen wird, das fehlt an vielen Stellen.
Also sagst du, und da beißt sich ja eigentlich die Katze in den Schwanz, wenn die Situation so ist, dass wir im Moment 0 Leute haben, heißt das ja noch mehr, die jungen Kollegen, die frisch von der Uni kommen, kaum Erfahrung haben, kommen dahin, kriegen die Fälle. Einarbeitung wäre schön, Konzepte gibt's, kann nicht gemacht werden. Aber genau da müsste man den Hebel ansetzen und sagen, egal wie eng es ist, wir müssen gucken, die aber noch kommen, dass sie so eine Schonzeit trotz allem kriegen.
Wobei das kaum möglich ist. Also es ist einfach kaum möglich. Dann sitzt du da und willst jemanden einarbeiten und dann kommt eine 8-Abend, also eine Kindeswohlgefährdungsmeldung, wo du weißt, da muss ich jetzt raus. Dann nimmst du den zwar mit zur Einarbeitung, aber eigentlich ist es dann auch dein Kollege, der... als zweites mitkommt. Du fährst ja immer zu zweit. Weil man ja auch als ASD-Mitarbeiter immer den Druck hat, was ist denn, wenn in meinem Bezirk was passiert?
Ja, auch das. Ne? Also Jugendamt ist ja immer das Böse. Das sind, wenn ihr rausnehmt und für Schutz der Kinder sorgt, seid ihr die Bösen, weil ihr ja die Kinder rausnehmt. macht ihr es nicht oder zu spät. Also das ist ja schon eine unheimlich verantwortungsvolle Aufgabe. Ihr entscheidet ja im Prinzip schon auch ein Stück weit über, wie leben wird.
Ja.
Und dann unter so einem Druck, mit so einem, ja, gar keine Chance, es gut zu machen, weil es das System gar nicht hergibt.
Ja.
War das mit so ein Grund, warum du dann auch da aufgehört hast? Oder war einfach nur nicht dein Ding?
Also ich habe das schon gerne gemacht. So gerade diese Abwechslung und dieses, du weißt jetzt nie, du kommst zur Arbeit und du weißt nicht, wie dein Tag wird. Das mochte ich eigentlich schon ganz gerne. Es hat bestimmt auch reingespielt, dass ich gemerkt habe, ich kann den Job gar nicht gut machen. Das ist so mein Anspruch an mich selber, meinen Job auch gut zu machen. Das ist irgendwann nicht mehr möglich. Also du bist so ein bisschen Feuerwehr und gehst dahin, wo es am meisten brennt. Und der Rest fällt hinten über. Ja, und es gab halt die Stellenausschreibung vom Kinderdorf. Ne? Also das
und wir sind so toll, da wolltest du zu uns
genau,
zurück.
Genau,
ich bin froh, dass du zurückgekommen bist.
Ja.
So schön für uns, so blöd fürs Jugendamt. Ich unterstelle jetzt mal eine gute Mitarbeiterin wieder weniger. Aber ich muss da jetzt nochmal drauf zurückkommen. Es hört sich ja so an, wie wir haben gar keine Chance mehr. Es ist ja so vor die Wand schon fast gefahren. Und ich hoffe, es hören unheimlich viel diesen Podcast, weil ich glaube, da macht sich ja keiner einen Kopf drum. Aber es ist ja unsere Zukunft. Also die Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn du sagst, du hast schon das Gefühl, die Zahlen nehmen mehr zu. Das heißt, es, warum auch immer, das ist, denke ich, kann man an einer anderen Stelle vielleicht auch mal diskutieren oder mal mit Zahlen erforschen. Ja. Würde mich auch interessieren, wieso haben wir immer mehr Kinder, die stationäre Jugendhilfe benötigen, dass Familien so starke Hilfen brauchen, dass es eben zu einer Fremdunterbringung kommt. Und gerade wenn die Kassen ja nicht so gefüllt sind, glaube ich nicht, dass das Jugendamt das einfach willkürlich macht. Das ist ja Blödsinn.
Können wir ja auch gar nicht.
Und wenn du gerade sagst, was du alles rechtfertigen musst, Einzelfälle wird es immer mal geben, aber in der Regel ist es ja schon so die letzte Möglichkeit.
Ja.
Eigentlich versucht man ja alles andere vorher zu installieren.
Genau.
Aber auch da kann ich mir vorstellen, wenn so Zeitmangel ist, wenn so viele Fälle da sind, ja, dass vielleicht, wenn man intensiver, früher, gezielter helfen könnte, vielleicht ja doch das ein oder andere mit ambulanten Hilfen zu bewerkstelligen werden. Oder würdest du da sagen, nee, eher nicht?
Ja, ich weiß das nicht. Also du brauchst ja immer erstmal die Meldung, ob jetzt von der Familie oder von außerhalb. Du musst ja erstmal wissen, es gibt da diese Familie, die einen Hilfebedarf hat. Und dann versuchst du ja immer noch, das mildeste Mittel einzusetzen, was dazu führt, dass es den Kindern gut geht. Vielleicht könntest du näher dran sein, wenn da mehr Personal wäre. Aber dafür brauchst du natürlich auch Familien, die kooperieren möchten.
Und dafür bräuchte man eigentlich auch eine andere Lobby.
Ja.
Also, ne, also es ist ja, glaube ich, schon so, dass wenn das Jugendamt ins Spiel kommt, hat man erstmal Panik und Angst. Mhm. Also hätte ich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht mehr Ahnung davon hätte, also ich kriege schon mal mit, ich werde halt schon auch angesprochen, mal von Nachbarn oder von irgendwelchen Bekannten, die dann sagen, ah, ich habe da eine Bekannte und jetzt fällt mir gerade ein, ich wusste es wohl schon mit der Scheidungsberatung, aber ich habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Da ging es auch darum, dass das Jugendamt mit drin war und ich schätze dann auch, weil die Entscheidungen leben, also sich haben scheiden lassen, jetzt wird der Schuh rund. Ich habe aber nur gedacht, okay, irgendwie aus irgendwelchem Grund ist das Jugendamt mit drin, aber dann wahrscheinlich genau aus dem. Und da ist immer direkt auch eher Angst, Panik. Ich will ja auch was verbergen, aber so dieser Aspekt, eigentlich geht es ja darum zu helfen und zu unterstützen und eben zu verhindern, dass 60% nachher eigentlich als stationäre Jugendhilfe ist. Aber wo sollen da jetzt dann noch Kapazitäten herkommen, um da auch nochmal mehr Lobbyarbeit und näher dran zu sein? Also
ja, also der Gedanke ist natürlich schon immer, das Jugendamt kommt und nimmt mir die Kinder weg. Der Gedanke vom Jugendamt sollte sein und ist es, glaube ich, meistens auch eher wertschätzend und ressourcenorientiert zu arbeiten. Ne? Also halt nicht in eine Wohnung oder in eine Familie zu gehen. Man dringt da ja auch in das Privatleben der Leute ein. Also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn auf einmal jemand bei mir vor der Tür steht und sagt, schönen guten Tag, ich würde gerne einen Hausbesuch bei Ihnen machen.
Es ist übergriffig.
Es ist übergriffig. Und da dann halt reinzugehen und nicht zu urteilen. Na klar sitzt du dann da und musst Schutzvereinbarungen teilweise treffen, aber das schon auch immer in dem Versuch, das nicht von oben herab zu machen, weil dann
bringt's nicht. Nee, das merkt das Gegenüber ja sofort. Genau. Ja, das ist auch, sag ich mal, so eine Parallele, was wir in unserem Job ist es ja nicht, aber ja, Job lernen müssen, wie wichtig das ist, erstmal den Menschen zu sehen, wie er ist und zu wertschätzen, dass aus irgendeinem Grund es eine Rechtfertigung für das gibt, was sie machen. Ja. Weil, also, das ist ja jetzt geht es wieder ins Moralische sogar rein, kein Mensch wird schlecht geboren, ist Blödsinn. Aber natürlich entstehen Situationen, die einfach schlecht sind für alle anderen.
Genau. Und trotzdem machen das ja auch die meisten Elternteile nicht mit einem bösen Hintergrund oder mit einer bösen Idee dahinter, sondern ja eigentlich immer mit der Idee, das Beste für ihr Kind zu machen.
Ja, und aus einer Hilflosigkeit ja auch dann oft heraus.
Ja, oder aus der eigenen Lebensgeschichte, ne?
Genau. Wir sind ja nie in deren Schuhen gelaufen. Genau. Das sage ich ganz vielen, wenn die verurteilen. Und ja, wie toll eigentlich so eine Arbeit und wie super und wie traurig das jetzt, mein Eindruck, oberflächlich, ich mecker und finde es ätzend, wie es bei uns läuft, aber ich bin ja, sage ich jetzt mal, zum Glück nicht so abhängig davon. Mhm. Es ärgert mich natürlich, wenn das dritte HPG wieder verschoben wird und ausfällt. Ich ärgere mich, wenn ich finde, wir haben eine gute Arbeit geleistet und haben schon gute Fortschritte und dann kommt dann so eine, also hört es jetzt abwertend an, aber ich meine es wirklich, eine junge Kollegin, frisch aus der Uni, und natürlich kann die mir auch noch was erzählen, aber ein Stück weit ist es auch manchmal blöd, weil ich kenne die Kinder, ich bin mit denen groß, ich habe mit denen gekämpft. Ja. Mir mal auf die Finger hauen ist das eine, aber mir dann die Welt neu erzählen wollen, nur weil die, ja, wahrscheinlich auch aus Hilflosigkeit, also mir begegnet auch oft so ein standardisiertes Programm, also wenn die Kinder 15 sind, dann wollen die im Hilfeplan mit mir über Sachen sprechen, wo ich dann denke, haben die Berichte nicht gelesen? Wie jetzt, haben sie den Verselbstständigungsplan XY gemacht? Ja, ich arbeite nicht nach Verselbstständigungsplan XY, aber natürlich ist mein Ziel, dass die selbstständig werden, sich weiterentwickeln, aber ja, und dann sind die oft schon überfordert, aber die haben dann wahrscheinlich ihre Vorschriften, dann gibt's vielleicht eine gute Idee, wie können wir es denen erleichtern, da gibt's dann Vorschrift A, B, C, und bei sind die 16, gehen die ins Apartment, und wenn dann so eine komische Kinderdorfmama wie ich kommt und sagt, naja, wir sind eine Kinderdorffamilie, bei uns läuft das ja mal ganz anders, ist ja auch ein Konzept, was nicht so verbreitet ist, ist die armen, frisch eingesprungene Sozialarbeiterin dann einfach auch überfordert, was würde die, und sieht wahrscheinlich auch dann nur, oh nein, nicht noch ganz viel Zeit für eine Änderung. Aber es geht natürlich was verloren, nämlich die Individualität und der Blick auf die Kinder. Mhm. Würdest du das so unterschreiben, oder?
Jein. Also ich kenne das jetzt von dem Jugendamt, wo ich gearbeitet habe, nicht, dass wir gesagt haben, mit 15 müssen die in die Verselbstständigung, sondern da wurde schon geguckt, können die das oder können die das nicht. Aber ich glaube schon, dass um Kosten zu sparen häufig auch geguckt wird, so früh wie möglich in die Verselbstständigung und dann halt auch raus aus der Kinderdorffamilie oder Wohngruppe, sondern in ein Apartment und dann eigene Wohnung mit niedrigem Betreuungsschlüssel. Da glaube ich schon, dass da viele auch drauf hinarbeiten. Jetzt hatte ich auch das Glück, ich hatte wirklich einen super Chef im Jugendamt, der da schon eher hinter uns stand als hinter irgendwelchen Zahlen.
Beruhigt, ja, also wie gesagt, deswegen, es geht ja auch nicht pauschal, dass es überall so ist. Aber schon auch, also man wird ja schon deutlich aus dem, was du sagst, dass es eigentlich nicht schön ist, so zu arbeiten. Mm-mm. Und du wirst ja wahrscheinlich auch nicht die Einzige sein, und nicht umsonst scheint ja so zu sein, dass da viele auch immer wieder jetzt kündigen, unzufrieden sind. Weil, also man unterhält sich ja schon auch mit anderen ASD-Mitarbeitern, wenn die kommen. Und man hat schon echt so dieses Gefühl, so der Druck, die stehen wirklich unter Druck. Die wollen es natürlich auch gut machen und entschuldigen sich manchmal ja schon vor der Ablehnung, dass sie garantiert wieder ablehnen müssen.
Ja.
Und ich glaube, wenn da nicht irgendwie, es muss ja eigentlich von der Organisation oder von der Organisation zu Ende gebracht werden. Wie kann man das System doch noch ändern oder anders gestalten, umgestalten, dass diese Negativspirale, nenne ich sie jetzt mal, nicht noch weiter wird, weil wenn die Arbeitsbedingungen noch schlechter werden, kriegen wir noch weniger Leute, die das machen wollen. Und die jetzt noch Lust haben, springen dann ab.
Ja, also ich habe da wenig Ideen zu, weil es sind auch so Sachen, ich hatte wirklich das Glück, einen guten Chef zu erwischen. Aber mein erstes Gerichtsverfahren, ich war vorher noch nie in einem Gerichtssaal. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Und du sitzt da als Jugendamt und die restlichen Leute haben einen Anwalt mit. Ne? Also ich hatte dann zum Glück meinen Chef dabei, der mich da sehr unterstützt hat. Aber auch das zweite und dritte Gerichtsverfahren, das ist schon, also da kommst du schon enorm in eine Nervosität auch, wenn du weißt, alle anderen haben Anwälte dabei und du weißt auch, die versuchen alles, was du sagst, auseinanderzunehmen. Das ist schon ein unangenehmes Gefühl. Da müsste es mit Sicherheit irgendwelche Schulungen zu geben, wobei da auch die Frage ist, was willst du schulen? Ne? Weil jedes Gerichtsverfahren ist anders. Oder geht das gut mit einer guten Einarbeitung, wenn du erstmal bei, keine Ahnung, 10 Gerichtsverfahren mitläufst und eine Idee hast, was kommt auf dich zu? Dann gibt es ja mittlerweile auch Städte, die 8a und HZE getrennt haben.
HZE ist?
Hilfe zur Erziehung.
Okay. Das wäre jetzt gerade auch meine Idee gewesen. Macht das nicht vielleicht Sinn? Oder könnte das ein Weg sein? Auf der einen Seite sagst du, die Vielseitigkeit ist auch das, was den Beruf reizbar macht. Aber wenn es dann zu viel wird, ist es ja dann auch eine Überforderung.
Ja.
Dass man, sag mal, gerade so Sachen wie Gerichtsverfahren oder so, ich sag, da geht es ja auch manchmal um Paragraphen und einfach zu wissen, wie muss ich was sagen. Also ich habe jetzt ein wenig Erfahrung, ich musste aber auch schon mal, um Kinder zu begleiten, zu Gericht, wo ich, also das kann ich total nachvollziehen, auch dieses Gefühl hatte, dann sollte ich da zu irgendwas was sagen. Und ja. Ich habe gedacht, rede ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen?
Genau.
Wie muss ich jetzt was sagen, damit auch der Richter in seiner Amtssprache oder auch der Gegenrechtsanwalt weiß, was ich eigentlich meine und mir das nicht zerreißt, weil es soll doch eigentlich, also bei den Gerichtsverfahren, ums Kindeswohl gehen. Dass man da einfach das teilweise ja aus, ja, wie soll ich jetzt sagen, auslagert oder einige Fachkräfte dafür ausbildet oder auch vielleicht so ja 8a-Meldungen auslagert und sagt, das machen dann 1, 2, 3, die dann nur das machen.
Also das Problem, was ich dabei sehe, ist, du bekommst, also gerade Gerichtsverfahren, die komplett auszulagern, ist eigentlich kaum möglich. Weil es gibt dann ja auch viele Gerichtsverfahren in deinen Fällen, die du kennst. Die kennt der andere dann ja gar nicht, der da vor Gericht soll. Und das hast du auch bei den 8a-Meldungen. Also ich glaube, dass einige Städte gute Erfahrungen damit machen. Und in gewissen Aspekten macht das auch Sinn. Also wenn ich in eine Familie gehe und da Kinder in Obhut nehmen muss, ist es danach natürlich super schwierig, mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn in meinen laufenden Fällen 8a-Meldungen kommen, finde ich es auch ganz schwierig, jemanden Fremden das beurteilen zu lassen. Also
okay,
das hat
wenn
alles
schon
Vor-
dran
und Nachteile.
Ist, ja, das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre natürlich, klar, wenn du die Familie schon kennst und sagst, jetzt ist es...
Und ich weiß auch gar nicht, wie in diesen Jugendämtern, wo das getrennt ist, die Stelle, die die Hilfen zur Erziehung bearbeitet, bezahlt wird. Ob die weniger verdienen als die 8a-Stelle.
Ach Gott, ja, da geht es dann ja auch noch drum. Will ich das überhaupt, weil es dann vielleicht anders bezahlt wird? Okay. Gut. Du hinterlässt mich hier auch ein bisschen ratlos. Aber eine Rechtsberatung, finde ich, wäre ja das Mindeste.
Ja.
Also ich würde sagen, eigentlich müsste doch ein Jugendamt auch einen Anspruch drauf haben, in schwierigen Fällen oder da, wo es knifflig wird, sich Rechtsbeistand dazu zu holen. Also das ist auf jeden Fall schon
Haben
mal ein
die,
Appell.
Glaube ich auch. Ich glaube, das gibt es in vielen Städten. Ich glaube, wir hatten es nicht.
Du sagst jetzt immer in verschiedenen Städten.
Mhm.
Das heißt, da gibt es schon sehr große Unterschiede, richtig örtlich von Stadt zu Stadt. Also
ja,
nicht
ja.
nur von Bundesland zu Bundesland, sondern...
Doch, also auch die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Jugendämtern sind, glaube ich, schon deutlich unterschiedlich.
Vielleicht muss man da ansetzen. Ich gebe ja nicht auf, dass Appell von uns ist so, dass die Städte sich einfach nochmal anders aufstellen. Und vielleicht auch mehr Ressourcen an Manpower, aber auch an Geldpower in die, ich sag jetzt mal, Jugendamtsarbeit stecken, weil am Ende ist es ja Geld in unsere Zukunft reinstecken.
Auf jeden Fall, ja. Die müssen halt nur Leute finden, ne?
Und um neue Leute zu finden, muss man die Arbeitsbedingungen ändern.
Ja.
Aber auch, sind wir ja mal ganz ehrlich, es geht ja auch da bei den Leuten, die die Arbeit machen wollen, darum, dass die auch gut Geld verdienen wollen.
Mhm.
Das heißt, also um aus diesem Negativ-Rattenschwanz, die Katze beißt sich in den Schwanz, rauszukommen, Arbeitsbedingungen ändern, die Fallzahlen müssen geringer werden. Es muss möglich sein für die jungen Leute, die von der Uni noch kommen und sagen, das wäre was für mich, dass eine gute Einarbeitung stattfindet, bevor die einfach so in die Fälle reingeschmissen werden. Und Dafür muss mehr Geld in die Hand genommen werden.
Auf jeden Fall.
Müssen die Ressourcen der Städte, der Gemeinden in die Jugendämter reinfließen.
Mhm.
Und trotzdem noch ein ganz wichtiger Aspekt, den du auch sagtest, dieses Gefühl, ich kann meinen Job dann ja nicht gut machen und oft kommen wir zu spät erst, weil Familien misstrauisch sind und Angst haben. Ein Ansatzpunkt ist vielleicht auch wirklich, es mal öffentlicher zu machen, was macht ein Jugendamt, wie arbeitet es? Und wenn so Fälle kommen, wie ein Jugendamt hat gepennt, ist sogar ein Kind zu Tode gekommen, dann wird es ja in den Pressen hoch und runter geschrieben, die Jugendamtsmitarbeiter werden zerfetzt. Ja. Aber einfach mal dahinter zu gucken, was heißt das denn, am Jugendamt zu arbeiten? Was machen die denn da? Und mehr Wertschätzung vielleicht auch.
Ja, und auch zu sehen, die Entscheidung liegt, also ich meine, klar nehme ich als Jugendamt in Obhut, aber ob die in Obhutnahme bleibt, entscheidet ein Richter. Ne? Also ich habe da ja auch nicht die Macht, alles zu entscheiden, was ich gerne entscheiden möchte, sondern irgendwann kommt ein Richter und sagt ja oder nein und dem habe ich dann irgendwie zu folgen, außer ich sage, geht gar nicht und fangen halt Streit mit dem Richter an.
Wäre auch mal interessant.
Ja.
Naja, aber wir gehen ja mal von aus, auch die Richter wollen ja in der Regel schon auch.
Aber die sind weit weg.
Okay, ja. Das wäre jetzt fast schon, glaube ich, ein neues Thema. Wir müssen aufpassen. Wir sind nämlich bei der Zusammenfassung angekommen. Und bevor wir jetzt ein neues Thema aufmachen, sollten wir den Sack heute hier an dieser Stelle einfach zumachen. Ja. Mit dem Appell, schaut diesen Podcast, tragt es weiter, was wir so ein bisschen erzählt haben.
Ja.
Versucht vielleicht mitzunehmen, die vom Jugendamt versuchen, einen guten Job zu machen, sind super wichtig. Aber nehmt auch mit, die haben im Moment anscheinend ein richtig scheiß Leben da. Es läuft echt mies, wenig Leute, viel Arbeit. Sind in einem wichtigen, für Kinder lebenswichtigen Entscheidungsprozess beteiligt und können ihren Job nicht gut machen. Und deswegen laufen immer noch mehr weg. Wenn ihr das hier gesehen habt und gehört habt und denkt, Mensch, das könnte ich mir vorstellen. Es ist eine tolle Arbeit. Du hast auch gesagt, es hat dir auch viel Spaß gemacht. Und wenn jetzt mehr kommen, vielleicht sind dann die Arbeitsbedingungen auch wieder besser.
Klar.
Und es ist so wichtig. Und gerade wenn die Stellen immer mehr werden, die auch untergebracht werden müssen. Ich hoffe, wir haben ein mini-mini-Stückchen dazu beigetragen.
Ja.
Ich fand es super interessant. Auch für mich war es nochmal so gut zu hören, die andere Seite. Ich habe jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Verständnis, auch wie schwierig es auch ist. Und vielleicht ein bisschen mehr Geduld und werde vielleicht beim nächsten Hilfeplangespräch geduldig zum 10. Mal das Gleiche erzählen und sagen, okay, die ja jetzt neu sitzt, kann ja auch nicht dafür.
Ja.
Ja. Ich finde, es war doch jetzt gar nicht so schlimm, oder hat es
getan? Nee, Patrick, war gar nicht, so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und du weißt schon, du hast einen Sack zugemacht, aber kurz vorher einen Sack aufgemacht.
Ja.
Es wäre natürlich super spannend zu hören, wie ist die Zusammenarbeit Jugendamt dann wieder Richter. Also vielleicht kommst du ja vielleicht doch nochmal. Und wo wir gar nicht drüber geredet haben, über deine Funktion jetzt im Kinderdorf.
Das stimmt.
Und was du so als Erziehungsleitung machst. Vielleicht hätte ich da ja auch noch so ein paar kritische Punkte. An dieser Stelle für heute. Ja. Danke, dass du da warst.
Danke.
Danke, dass du hier warst. Danke, dass ihr zugehört und zugeguckt habt. Und ich würde sagen, bis vielleicht zum nächsten Mal. Und für euch bis in einem Monat.